Misericordias Domini heißt der heute zweite Sonntag nach Ostern, zu Deutsch Hirtensonntag. Und darum habe ich als Predigttext Psalm 23 ausgewählt. Psalmen sind ja gesungene Gebete. Und ich möchte euch nun bitten, dem Psalm 23 aufzusagen als Predigttext mit mir. Ihr braucht ihn nicht unbedingt zu singen, aber wer es singen kann, kann es auch. Ich fange mal an und dann bitte betet mit oder sagt es mit. Der Herr ist, da war mal eine große Party bei einem deutschen König. Und er lud sozusagen ein paar aus dem Volke aus, mit ihm Geburtstag zu feiern. Und jeder, der nun vom Volk eingeladen war, sollte ein Geschenk mitbringen. Na, und dann haben sie eine schöne große Party gefeiert bei unserem König. Und jeder hat sein Geschenk abgegeben. Und da war auch ein ganz bekannter, berühmter Künstler, der hatte auch ein Geschenk für den König mit dem Psalm 23. Der stand auf und sprach mit hervorragender Rhetorik dem Psalm 23. Und alle lauschten und waren verwundert über solch ein Kunstwerk. Und alle klatschten Beifall. Na, dann ging die Party weiter. Etwas später stand eine alte Oma auf. Sie ging auch etwas zitternd und klapperig zum König und sagte auch dem Psalm 23 auf. Nicht so schön und nicht so rhetorisch. Und es war kein Beifall da, es war nur Stille. Da stand der König auf und sagte, du Künstler, du kennst den Psalm, aber du alte Oma, du kennst den Hirten. Kennst du den Hirten? Dieses Motiv, Hirte, Herde, Schafe, ist ganz wichtig überliefert in vielen Teilen der Heiligen Schrift. Das ist irgendwie immer und überall da, Hirte und Herde. Hirte, was haben die Menschen damals, vor allen Dingen der König David, der diesen Psalm gesungen und geschrieben hat, sich dabei gedacht, wenn er vom Hirten redet? Hirte, das war absolut damals der das Leben führt. Das war das Hauptmotiv. Ich habe einen, der mein Leben führt und leitet. Da habe ich mich gefragt, brauchen wir Menschen Hirten? Brauchen wir überhaupt Hirten? So mancher denkt doch, braucht keinen Hirten, braucht keinen Führer. Diese Geschichte kennen wir ja, Führer befiehlt und wir folgen. Nee. Solche Hirten brauche ich nicht. Ich führe mich selbst, ich bin autonom, ich lasse mich nichts sagen, mir sagen. Ich brauche keinen Hirten. Das kann es ja geben. Und das bin ich auch einverstanden. Jeder macht aus seinem Leben selbst, was er will. Nur einer hat so bekannt, ein König sogar, der hat so gesagt, Ich brauche für mein Leben und für meinen Dienst und für mein großes Amt als König, ich brauche einen Hirten. Und darum beginnt er so. Und er hat gesagt, wen er denn wählt, der Herr ist mein Hirte. Seht mal, wer mein Hirte ist, mein Herr ist mein Hirte. Was könnte es Besseres geben und wer könnte besser für mich sorgen? Der Herr ist mein Hirte. Ich habe das gelesen oder wie nennt man das heute, gegoogelt. Schafe können sich schwer selbst versorgen. Sie brauchen mehr als alle anderen Tiere eine ständige Versorgung und Pflege. Und das tut der Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Pausenlos gilt uns seine Fürsorge. Der Hirte hat nur eine einzige Aufgabe, dafür ist er da. die Schafe zu versorgen, auch die Schafe der Herde von Bena. Er hat nur eine Aufgabe, dich und mich zu versorgen. Findet ihr das gut? Dann sagt mal Halleluja oder Amen. Einfach fantastisch. Der Hirte Jesus hat nur eine einzige Aufgabe, diese tolle Herde Vena zu versorgen. Nicht die Schafe versorgen den Hirten. Nicht die Schafe sollen sich um den Hirten kümmern. Es ist genau umgekehrt. Der Hirte versorgt die Schafe. Die Hirte ist fürsorglich. Wir haben keinen besseren, der so fürsorglich sich um unser Leben kümmert wie Jesus. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun beginnt es so, dieser Psalm. Mir wird nichts mangeln. Ich überlege mal, was mir alles mangelt und fehlt, nicht? Mir wird nichts mangeln. Das heißt nicht, ich habe alles. Das heißt aber, Jesus weiß, was ich brauche. Das heißt es. Jesus weiß, was ich brauche. Mann, mir wird so oft ins Ohr geblasen und gesagt, dir fehlt das und du brauchst das, du bist, brauchst was und ich nehme das alles und ich nehme das alles und werde überhaupt nicht satt. Ich vertraue dem Hirten, der weiß, was ich brauche und er wird es mir geben zu seiner Zeit. Es fehlt mir nichts, mir wird nichts mangeln. Ich muss wirklich bekennen in meinem Leben, ich bin nirgends zu kurz gekommen. Mit der Fürsorge des guten Hirten bin ich vollkommen zufrieden. Mir wird nichts mangeln, weil der Herr mein Hirte ist. Und ich bin mit der Art, wie er mein Leben führt, vollkommen zufrieden. Das gilt für alle Zeiten. Mir wird nichts mangeln. Das ist auch ein Blick in die Zukunft. Komme, was da will. Ich habe alles. Der Herr ist mein Hirte. Und was er tut, er fängt so an. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Da muss er an das Frischeln gedacht haben. An das frische Wasser hier und an die vielen grünen Aue. Er weidet mich auf grüner Aue. Das bedeutet eigentlich für die Schafe und für dich und mich also, der Herr möchte, dass du dich erholst, dass du dich einmal lagerst, dass du die Wiese genießt, dass du die Aue genießt und nicht in ständiger Aktivität bist, was du jetzt noch erledigen musst und was du jetzt noch erledigen musst und was du noch planen musst. Gott führt mich nicht nur durch Aufgaben und Herausforderungen, sondern er führt mich immer zu Orten der Erholung. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig erholt? Bist du reif für Erholung? Dann nick mal kurz. Auch etliche. Erhol dich mal, Lisa. So richtig erholen, durchatmen. Der Hirte führt dich zu diesen Orten hin. Das ist Aufgabe der Hirte. Meine Schafe sollen sich mal lagern. Mal hinlegen und nicht immer nur schaffen und schaffen und schaffen und tun. Viele Menschen kennen das Gefühl, ständig auf Sendung zu sein. Gott gönnt dir mal Ruhe. Gott führt dich zu den Quellen und nicht nur durch die Wüste. Die Frage ist nur, lasse ich mich führen? Oder renne ich nur weiter und weiter und weiter und renne ich nur weiter und weiter, bis ich ganz erschöpft bin? Nur erhol dich doch mal, sagt der Hirte. Ja, wenn das so leicht ist, sich zu erholen, doch. Und dann geht es weiter. Er erquickt meine Seele. Jetzt geht es um meine Seele, um das ganze Innere, um mein Menschsein, um meine Seele. Wenn hier steht, er erquickt meine Seele, dann ist das nicht so ein Augen mit, hoch, das tat mir aber gut, jetzt bin ich erquickt, sondern der hebräische Begriff Erquickung Den kennt er nicht, aber ich kenne ihn nicht. Aber er studiert, heißt totale Heilung. Das ist Erquickung der Seele. Totale Heilung. Wie lange bist du schon unterwegs? 20 Jahre, 30, 40, ich bald 80. Was hat dieses Leben mit dir gemacht? Wo bist du verletzt? Wo bist du gebrochen worden, zerstört? Wie sind deine Eltern mit dir umgegangen? Wie ist deine Gemeinde mit dir umgegangen? Wo ist noch so vieles Unheil, auch in meiner Erinnerung? Wisst ihr was? Lass doch den guten Hirten dich erquicken. Komm doch und sag, Jesus, mach mich heil endlich, ganz Shalom, heil. Ach, wie oft gehen unsere Gedanken zu den Dingen, die nicht gut waren, auch in dieser Gemeinde, die nicht gut waren. Er erquickt meine Seele. Kannst du dem Hirten sagen, erquick doch meine Seele. Erquickung ist mehr als nur der kurze Moment der Entspannung. Es ist Wiederherstellung. Gott heilt nicht nur die äußeren Umstände, sondern auch die inneren, die Verletzungen, Enttäuschungen, Schuldgefühle, Erschöpfung. Wir werden nach der Predigt noch Momente haben, wo wir kommen können, uns umarmen lassen, uns segnen lassen, Fürbitte empfangen. Es ist alles möglich heute. Es geht weiter. Und ob ich schon wanderte, ganz langsam laufe. Und wo? Im finsteren Tal. Das will man doch schnell verlassen, aber hier steht wandern durchs Tal. Wanderst du gerade durch finsteren Tal? Durch gewisse Schluchten? Da steht auch im Tal der Todesschatten. So mancher, der hier sitzt, kennt diese Momente der Todesschatten und all seiner Geschwister der Angst der Todesschatten und wanderte, und ob ich wanderte im Tal der Todesschatten. Du bist bei mir, steht da, mein Hirte ist bei mir. Gott ist im Dunkeln nicht fern. Es gibt Täler in deinem und meinem Leben. Es gibt Dunkelheit in meinem und deinem Leben. Und es gibt Angst in deinem und meinem Leben. Gott verspricht nicht, dass es keine Täler gibt. Nein, hat er nie gesagt. Glaube an mich und es wird nur gut gehen. Das ist eine falsche Lehre. Es gibt viele Täler in deinem Leben. In welchem bist du gerade? In welchem Tal bist du gerade? Vielleicht ein ganz kleines oder vielleicht sogar ein großes. Ich will dir eines sagen, du gehst da nicht alleine durch. Der Hirte geht mit. Der nimmt dich sogar an der Hand. Der geht mit durch dieses Tal. In jeder Sekunde ist dieser gute Hirte im Tal der Todesschatten bei dir. Sein Stecken und Stab sind Bilder für den Schutz und für die Führung. Gott ist nicht nur mein Hirte der Sonnentage, sondern Gott ist auch mein Hirte in den Nächten meines Lebens. Ich atme tief auf. Und dann steht da auch noch, ich fürchte kein Unglück. Ich fürchte kein Unglück. Wisst ihr, es gibt etwas, ein großes Unheil in deinem und meinem Leben. Es gibt so etwas, was total gegen das Leben ist, was menschenfeindlich ist. Und was uns immer runterzieht, ein wahres Unkraut in unserem Leben und wohl dem Menschen, der dieses Unkraut besiegt hat. Dieses Übel ist das Übel der Befürchtungen. Ich fürchte kein Unglück. Kennt ihr? Das ist die Krankheit der negativen Gedanken. Mann, was man nicht alles befürchtet, ne? Wo soll das nur wieder gehen ohne Pastor? Wo geht das nur wieder mit dem und dem? Und was all das, was ich all das befürchte in meinem Leben nicht? Was befürchte ich denn noch? Werde ich die Prüfung beschaffen? Werde ich einen Job kriegen? Das eigentliche Übel, was uns ständig runterzieht, ist das Übel der Befürchtungen. Und nun sagt einer, der ist heil davon geworden, ich fürchte kein Unglück mehr. Ich fürchte kein Unglück mehr. Ich befürchte, das und das bringt mich um. Ich befürchte, ich bekomme diese Krankheit. Ich befürchte, das wird den Dach runter. Ich befürchte, das und jenes wird noch schief gehen. Das ist die totale Macht der negativen Vorstellung. Und der König David sagt, ich bin davon geheilt. Welch ein Segen. Befürchtest du noch was? Die Befürchtung, was macht uns die Vorstellung krank, was nicht alles an Unglück passieren könnte, wenn das so weitergeht und das passiert und wenn nicht die Straße von Hormus bald auf ist, dann wird der Benzin noch teuer und dann kann ich kein Auto mehr fahren. Ja, weil ich nicht alles befürchte. Ich lache darüber. Das interessiert mich doch gar nicht. Ich bin von den Befürchtungen geheilt. Ich fürchte kein Unglück. Warum? Der König David sagt es, denn du bist bei mir. Ich bin bei euch, sagt der Hirte. Das muss ich immer wieder hören. Jesus sagt, ich bin bei euch an jedem Ort, zu jeder Situation, in allen Situationen. Jesus, der wahre Hirte, ist bei mir. Es geht weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch. Nicht nur irgendeinen Tisch. Er steht im Angesicht meiner Feinde. Hast du Feinde? Nö, sagen wir Christen dort. Du und ich haben eine Menge Feinde, die gegen uns sind. Das müssen nicht irgendwelche hohen Herren oder Frauen sein oder Arbeitgeber oder so. Aber jeder hat so seine Feinde im Leben. Und nun sagt Gott, ich lade dich ein zum Essen. Ich decke mal vor dir den Tisch. Komm und genieße. Ein gedeckter Tisch mitten in den Konflikten. Ein gedeckter Tisch mitten im Feindesland, ein gedeckter Tisch mitten in den großen Katastrophen und Konflikten dieser Welt. Das ist ein Bild für die göttliche Ehre. Gott sagt, ich stelle deine Würde wieder her. Auch wenn sie andere dir absprechen und andere dich niedermachen, wo sie nur können. Ich decke dir den Tisch. Das ist ein Bild tiefen Friedens im Chaos der äußeren Umstände. Ich kann inmitten der Konflikte mich hinsetzen und den Tisch des Herrn genießen. Nur, ich muss auch kommen und essen. Ich muss es auch wollen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, ein Leben unter Gottes Güte. Das hebräische Wort für folgen bedeutet eigentlich mich verfolgen, mir nachjagen. Irgendwas, gibt es auch ein Lied mit Nachjagen, ich weiß es nicht so genau. Wie heißt es? Du kennst das. Deine Güte, sie jagt mir nach. Richtig, genau das ist hier dieser Text. Deine Güte jagt mir nach. Ich ende nun. Ganz zum Schluss wird gesagt, das Einzige, was vom Menschen gesagt wird, was er tut. Der ganze Psalm redet ja vom Handeln und vom Wesen Gottes. Und ganz zum Schluss steht ein bisschen, was du und ich tust. Da steht, und ich werde bleiben. Das ist das erste Mal, dass vom Tun des Menschen gesprochen. Ich werde bleiben wo? Wisst ihr, dass Gott ein Haus hat? Viele Häuser hat. Eins steht hier und da steht eins und da steht eins und da steht eins. Jetzt würde ich gerne lange übers Bleiben sprechen, überbleiben. Ich bleibe in der Gemeinde, ich bleibe im Haus des Herrn. Das hat etwas mit Treue zu tun. Kein gutes Wort heute, ne? Mehr Treue, der ist so treu doof, sagt man ja auch, der ist so treu doof. Treue. Ein seltenes Wort. Ich bleibe im Hause des Herrn. David sagt so hier bei dem Hirten, hier in seinem Haus, hier in seiner Herde, hier bringt mich niemand und nichts mehr raus. Er sagt ein Bekenntnis, hier bringt mich niemand und nichts mehr raus aus dieser Herde. Was er hat, das hat er, haben wir doch gelesen, nicht? Was mir mein Vater gegeben hat, nimmt mir niemand mehr weg. Ich bleibe in seiner Herde und in seinem Haus, egal was passiert. Ich bleibe. Hier ist mit Haus des Herrn gemeint, das ist die Familie Gottes, die Hausgemeinschaft, die Herde des guten Hirten. Immer wenn von Jesus, dem guten Hirten, gesprochen wird, wird natürlich auch immer von der Herde gesprochen. Das Hirte und Herde gehört unbedingt zusammen. Und die Herde, das ist die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes ist seine ewige Idee, sein bester Plan und der beste Platz für seine Schafe. Es gibt keinen besseren Platz als in der Herde. Jesus sagt, ich bin die Tür, und wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen, und er wird Weide finden bei der Herde. In der Apostelgeschichte finden wir es, wie der Herr das macht. Und der Herr tat täglich hinzu zur Weide, zu einer Familie, zur Herde, nämlich die, die dem Wort glaubten, Jesus annahmen und sich taufen ließen. In Jesus bleiben und in der Herde bleiben ist eins. Man hat den Hirten, und ich weiß, hier steht extra Ausrufungszeichen, das bedeutet Vorsicht, Klaus, sag es nicht so laut, ich sag's trotzdem. Man hat den Hirten Jesus nie ohne seine Gemeinde. Hirten und Herde ist nicht zu trennen. Der Herr ist mein Hirte, mein Hirte. Ich bin teuer erkauft, er versorgt mich auf Beste. Und die Gemeinde Gottes ist mein Zuhause. Ich werde bleiben. Das ist ewige Geborgenheit. Psalm 23 ist kein romantisches Gedicht, sondern ein Lebensbekenntnis. Gott ist da, in Freude und Angst, in Fülle und Mangel, in Licht und Schatten. Der gute Hirte führt, schützt, versorgt und bleibt. Fazit des Psalm 23 ist nun eine Frage an dich. Ich habe sie für mich beantwortet, aber vielleicht musst du es für dich beantworten. Das ganze Fazit des Psalm 23 mündet in die Frage, wem vertraue ich mein Leben an? Wer darf mich führen? Menschen brauchen Hirten. Nicht als Herrscher, sondern als Begleiter, als Schutz, Orientierung und Quelle des Trostes. Jesus ist der gute Hirte. Ich darf sagen, mein Hirte. Und mein, wir haben ja einige Deutschlehrerinnen unter uns, sind persönliche Fürworte, nicht? Besitzanzeigendes Fürwort. Mein, klingt ein bisschen blöd, nicht? Besitzanzeigendes Fürwort. Aber mein, das ist etwas ganz persönlich. Kannst du schon sagen, mein Hirte? Oder ist da noch ein Suchen, ein Fragen? Ich verstehe das. Mein Hirte. Jesus ist der gute Hirte und der hat das im Leben von Klaus Meyer so gemacht, wie es in Lukas 15 steht. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freundinnen und Nachbarn und spricht, denn freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Überschrieben ist diese Geschichte vom verlorenen Schaf. Und es wird hier beschrieben, manchmal höre ich unter uns in Gebeten oder in Gesprächen, Herr, es gibt noch so viel verlorene Menschen. Was heißt das denn? Können wir Menschen auch verloren sein wie dieses Schaf? Was bedeutet das eigentlich, die Verlorenen? Wir müssen uns um die Verlorenen kümmern, heißt es doch hier. Verloren ist das, was nicht mehr da ist, wo es hingehört. Das Schaf gehörte zur Herde, sagt die Geschichte. Und der Mensch, wohin gehört der denn eigentlich, damit die Verlorenheit aufhört? Du Mensch, du und ich, wir gehören zu Gott. Und wenn wir bei ihm sind, sind wir nicht mehr verloren. Und wisst ihr, das geht nur so. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, denn durch mich, sagt Jesus, den guten Hirten. Amen.